aus Markus 12, 28 bis 34 ist aus der Basisbibel. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott oder Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen.
Ich möchte beten. Guter Gott, hab du von Herzen Dank für dein Wort, für die Bibel. Danke dafür, dass wir in ihm hören und lesen, wie dein Sohn Jesus Christus über diese Welt gegangen ist, wie er mit Menschen geredet hat, wie er gedacht hat, wie er die Menschen gesehen hat und wie er uns so auf das Wesentliche aufmerksam macht. Danke für diese Erzählung. Lass sie uns zu Herzen gehen. Öffne sie uns. Rede du zu uns, dass es unser Leben bereichert und heil macht, uns verändert und prägt. Hilf uns, so zu hören, dass es uns gut tut und dir die Ehre gibt und Menschen zum Besten dient um uns herum. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kirche und auch an den Fernsehgeräten, 50 Jahre miteinander verheiratet. Wow! Das schaffen in den letzten Jahren zugegeben deutlich mehr Paare. Manche sind sogar noch länger verheiratet. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machten, kämen wir vielleicht auf 60 oder vielleicht sogar schon auf über 60 Ehejahre, die Menschen zusammen sind. Ja, die eiserne Hochzeit, selbst die wird in der letzten Zeit öfters irgendwo in der Region begangen. Häufiger als früher. Das hat aber nun nichts damit zu tun, dass die Menschen früher weniger treu gewesen wären, sondern eher damit, dass sie nicht so alt wurden. Und ich bin wohl kein Prophet, wenn ich sage, dass wenige in meiner Generation und noch weniger in der nächsten die goldene Hochzeit feiern werden. Und das, obwohl sie alt genug werden. Ja, ich weiß, wir haben die goldene Hochzeit von Veits schon gefeiert und bedacht. Und wir sind jetzt beim Thema des Sonntags. Aber der Bezug, finde ich, von beidem zueinander ist offensichtlich. Er hat ein Wort. Liebe. Die Liebe, die sich eben nicht in Gefühlsduselei erschöpft, sondern immer wieder sichtbar, spürbar wird, zur Tat wird. Im Musical Anna Tewka fragt Tefja am Tag seiner Silberhochzeit seine Frau Golde, liebst du mich? Sie wehrt erst ab, aber dann antwortet sie doch. Seit 25 Jahren wasche ich deine Hemden, bügle deine Hosen, stopfe deine Strümpfe, sorge für dich und habe es immer getan, Tefje, dann muss es wohl Liebe sein. Liebe führt dazu, an einem Partner festzuhalten. Liebe führt dazu, mit dem anderen respekt- und achtungsvoll umzugehen. Liebe, die in dem anderen sich selbst sieht. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat das Gebot aus dem dritten Buch Mose so übersetzt: Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und der Apostel Paulus, der ja zur Partei der Pharisäer gehört hatte, also bestens ausgebildet war im jüdischen Glauben, er forderte die Männer heraus. Wir haben den Text in Ausschnitten vorhin bei eurer kleinen Andacht hier gehört, ihre Frauen wie ihren eigenen Leib zu lieben. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Man könnte verallgemeinern, so soll Mann und Frau seinen bzw. ihren Nächsten lieben. Denn es ist selbstverständlich, dass ein normal und gesund aufgewachsener Mensch für sich selbst sorgt und darauf Acht hat, dass er das bekommt, was er zum Leben benötigt. Und dass seine Seele keinen Schaden nimmt. Dass er an Leib, Seele und Geist gesund bleibt, soweit das an ihm liegt. Und eben nicht mehr und nicht weniger sollen wir nun für unseren Nächsten wollen und uns eben auch darum sorgen, dass er es bekommt. Oder anders gesagt, wir können den Nächsten immer nur so lieben, so sehr lieben, wie wir uns selbst lieben können und geliebt wissen. Also selbst an Liebe erfahren haben und immer wieder auch erfahren. Diese Erkenntnis, dieser Grundwert des Lebens eint uns Christen mit dem Judentum. Oder besser, wir Christen haben diese Grundüberzeugung nur, weil Gott sie seinem Volk zuvor schon mitgegeben hatte. Man kann immer wieder in Auslegungen und Büchern lesen, und das mag ja stimmen, dass es keine rabbinischen Aussagen im Talmud gibt, in denen die beiden Gebote so zusammengestellt werden, wie es Jesus hier tat. Aber das Gebot, Gott zu lieben, das sagte und sagt und betet ein frommer Jude mindestens zweimal am Tag im Schema Israel, dem Grundbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Gott der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und die Kombination mit dem Gebot aus dem dritten Buch Mose finden wir in einer jüdischen Schrift aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Im Testament der 12 Patriarchen heißt es: Liebet den Herrn in eurem ganzen Leben und einander mit wahrhaftigen Herzen. Das klingt schon, finde ich, sehr dem ähnlich. Und im Talmud steht folgende Geschichte, die ebenfalls deutlich macht, dass es auch unter den Rabbinen in neutestamentlicher Zeit diese Zusammenschau von Gottes Liebe und Liebe des Nächsten gab. Da erzählt, einmal besuchte ein Nichtjude den Rabbiner Schamai und sagte: Ich möchte Jude werden, aber unter einer Bedingung. Lehre mich die ganze Tora, während ich auf einem Beine stehe. Schamai war empört über die Frechheit des Mannes, denn ein Mensch kann ein Leben lang die Tora studieren und immer noch dazulernen. Also jagte er den Nichtjuden mit einem Stock aus der Synagoge. Kühn ging der Mann zu Rabbi Hillel und sagte: Ich möchte Jude werden, aber unter einer Bedingung. Lehre mich die ganze Tora, während ich auf einem Bein stehe. Und Hillel sah ihn an und sagte: Gut, das werde ich tun. Der Mann stellte sich auf einen Fuß und Hillel belehrte ihn: Was dir zuwider ist, das tu keinem anderen an. Das ist der Urgrund der ganzen Tora. Der Rest ist Auslegung. Geh hin und lerne weiter. Wir kennen dieses Gebot sozusagen als deutsches Sprichwort: Was du willst, das man dir tu, das füge auch dem anderen zu oder auch in der negativen Formulierung. Also zur Liebe zu Gott gehört, dass man mit den anderen Menschen achtungs- und respektvoll umgeht. Liebe will immer zur Tat werden, zumindest die Liebe, die uns die Bibel vorstellt. Also die Liebe, die Gott uns lehrt, die Liebe, die Gott ist. Denn das ist die Gefahr, in der Judentum wie Christentum stehen, dass die Liebe als Gefühlsregung oder auch als reine Gottesverehrung missverstanden wird. Und dann sitzt Mann oder Frau sonntags in der Kirche und am Montag im Geschäftsleben wird gelogen und betrogen nach Teufel, komm raus. Und das ist dann tatsächlich wörtlich zu verstehen. Oder eine Stereotype aus Mafiafilmen, der Mafiakiller bekreuzigt sich, nachdem er einen exekutiert hat. Ich weiß, beides klingt platt, stark überzeichnet oder vielleicht auch vereinfacht. Natürlich gibt es zwischen Schwarz und Weiß unendlich viele Grauschattierungen. Und irgendwo dazwischen sind wir alle. Niemand, wirklich niemand ist ganz weiß. Und ich glaube auch niemand ganz schwarz. Doch damit wir eben nicht abheben, damit unsere Liebe immer wieder geerdet wird, darum hat Jesus zum ersten, zum Gebot der Gottesliebe eben auch das Gebot der Nächstenliebe gesetzt. Denn da wird es konkret im Umgang mit dem zum Ebenbild geschaffenen Geschöpf Gottes. Doch es gibt natürlich auch auf der anderen Seite eine Gefahr und auch dazu entdecken, auch die entdecken wir im Christentum wie im Judentum. Der Humanismus, die reine Liebe zum Menschen, die nicht mehr an die Liebe zu Gott gekoppelt ist. Da ist dann sozusagen dieses weggeklappt, nicht mehr vorhanden. Und die Liebe untereinander hängt frei im Raum, hat keine Koordinaten mehr, keinen Halt mehr. Und dann kann es dazu führen, dass wir den Menschen vergöttlichen. Oder wir neigen dazu, sogenannte Gutmenschen zu werden. Oder zu Moralisten, die immer alles besser wissen. Die ganz genau wissen, wie der andere zu leben hat. Die vielleicht sogar selbst hochmoralisch ihr Leben gestalten, so wie eine kleine Geschichte erzählt. Ein Mann kommt zum Arzt, weil er ständig Kopfschmerzen hat. Trinken Sie regelmäßig Alkohol, fragt ihn der Arzt. Na, hören Sie mal, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Ja, und wie sieht es mit Kaffee aus? Fragt der Arzt weiter. Kaffee? Das ist eine Droge, mit der man sich aufputscht. Niemals würde ich so etwas tun. Das ist gegen Gottes Willen. Also dann vermute ich jetzt einfach mal, rauchen Sie wohl auch nicht, fragt der Arzt. Und da springt ihm der andere schon fast ins Gesicht. Na, wo denken Sie hin? Glimmstelle gehören verboten. Nun fragt der Arzt noch, wie steht es denn mit dem Essen? Essen Sie vielleicht gerne mal kräftig und herzhaft? Und vielleicht dann und wann auch ein wenig mehr, als es vielleicht nötig wäre, weil es eben so gut schmeckt. Niemals, sagt der Mann, ich kasteie meinen Leib und faste regelmäßig, denn der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der rein erhalten werden soll. Aber Sie haben ständig Kopfschmerzen, vergewissert sich der Arzt noch einmal. Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Nun, meint da der Arzt, da bleibt nur noch eine Diagnose. Ihr Heiligenschein drückt Sie. Im Judentum wie im Christentum gibt es diese Gefahr, sich in Regeln und Gesetze zu verlieren. Und dabei das Wesen des Glaubens, das Wesen der Gottesbeziehung und damit letztlich Gott selbst aus den Augen zu verlieren. Gott ist Liebe. So hat Johannes in seinem ersten Brief kurz und prägnant formuliert. Gott hat also nicht einfach nur Liebe. Er ist im tiefsten Inneren seines Wesens Liebe. Und diese Liebe ist von Anfang an in dem Verhältnis Gottes zu den Menschen zu entdecken. Wir lesen es am Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen und setzte ihn in einen paradiesischen Garten. Große Freiheit umgab ihn. Doch Freiheit braucht, damit sie Freiheit sein kann, auch eine Grenze. Gott setzte dem Menschen eine Grenze. Und damit stand der Mensch nun vor der freien Entscheidung, mit Gott wesenseins zu bleiben oder eigene Wege zu gehen. Wir wissen, wie die Geschichte nicht aus, aber weiterging und weitergeht. Denn es ist ja auch unsere Geschichte. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Sie ist immer freiwillig. Gott liebte den Menschen und liebt ihn bis heute. Seine Liebe ließ ihn immer wieder neue Wege suchen, um sie den Menschen, um sie uns deutlich zu machen, um uns seine Liebe spüren zu lassen. Gottes Liebe war immer schon da, war immer zuerst. Und sie bleibt da, auch wenn wir ihm unsere Liebe verweigern. Das ist fast unglaublich. Aber es ist zutiefst wahr. Das zeigt uns das Kreuz. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So schreibt der Apostel Paulus und wenige Sätze später, für mich ist das der Gipfel des Neuen Testaments, heißt: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe lässt los. Liebe gibt frei. Und doch bangt sie, ringt sie, hofft sie, dass der Geliebte die Geliebte zurückfindet, die Liebe erwidert. Und da, wo das dann geschieht, da sind es nicht mehr Regeln und Gebote, die das Verhältnis zueinander ausmachen, mit denen der Glaube definiert wird, durch die man sich von anderen Menschen unterscheidet, sondern eben die Liebe, die sich in der Sicht auf den anderen zeigt. Er ist wie ich. Er ist wie ich ein Geschöpf, ein Ebenbild Gottes. Und wie ich ist er auf Gottes Liebe, seine Vergebung, seine Gnade, seine Barmherzigkeit angewiesen. Seine Liebe ermöglicht uns, liebevoll miteinander zu leben und umzugehen. Und da ist es, liebe Schwestern und Brüder, gleichgültig, ob der Nächste ein Christ oder ein Jude ist, oder ein Atheist oder ein Humanist, oder ein Muslim, ein Buddhist oder ein Hindu ist. Und ja, als Christen sind wir in besonderer Weise mit dem Judentum verbunden. Das können wir mit Interesse darum füllen und leben, wie wir zu unseren jüdischen Mitmenschen stehen und dass wir uns dafür interessieren, wie es ihnen geht, in unserem Land geht. Und dass wir sensibel werden für den latenten, oft versteckten oder auch immer wieder zunehmend offen geäußerten Antisemitismus, Vorurteile, wie sie seit Jahrhunderten kolportiert werden und sich scheinbar in dem Menschengeschlecht tief verankert hat und vielleicht auch hier und da in uns aufkommt, hochkommt. Vorurteile darüber, der Jude will die Weltherrschaft. Er hat das Kapital und was es da immer wieder gibt. Und mir schon an so vielen Stellen von höchst intelligenten Menschen begegnet ist, dass ich fast vor Erschrecken hintenrüber gefallen bin. Und wir können darin unsere Liebe zum Volk Israel zeigen, dass wir dagegen halten und das aufzudecken versuchen. Denn Israel ist und bleibt Gottes Augapfel. Denn Gott ist treu. Er ist aus Liebe treu. Paulus schreibt in Römer 11 am Ende seines Nachdenkens über das Verhältnis von Juden und Christen: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott hält daran fest. Wer Gott lieben will, mit seinem ganzen Leben, in allen seinen Lebensbezügen und Lebensbereichen, wer so Liebe zu Taten, zu Verhalten, zu seiner Lebenseinstellung werden lässt, wer ebenso die Liebe lebt, die Liebe zu Gott, der Liebe ist. Und die Liebe zum Mitmenschen, der Ebenbild Gottes ist. Also wer so liebt, lebt, dem ist tatsächlich das Reich Gottes sehr nahe. Amen.